Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe die große Freude, heute wieder meinen Mentor in Sachen Ernährung wieder hier im Studio haben zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Heinz Reinwald. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne,
ich freue mich immer, hier am Wartensee zu sein.
Die ersten Sendungen über Ernährung, ich glaube, das war sicher schon 5 Jahre her.
He? Ja, sicherlich, ja.
Und dann habe ich das ja auch umgesetzt, habe 20 Kilo verloren. Ohne Leid, ohne Probleme, überhaupt nicht.
Ohne Hunger.
Ohne Hunger. Dieses Jahr, 2020, ist so ein Saujahr, ein Hundsjahr. Ja. Also jetzt nicht nur alles, was passiert ist, aber mehr im Moment bin ich ein bisschen fahrlässig mit meiner ketogenen Ernährung.
Ja, das muss man schon durchhalten.
Ja, also wisst ihr, so zwischendurch mal so ein Stück Brot.
Ja, schadet aber auch nichts. Es ist immer die Frage der Menge. Die Menge macht das Gift.
Aber im Brot drin habe ich auch so Morphine drin, so eine Art eine Suchtmacher. Und ich merke es kaum, fange ich wieder an zu spritzen, oder?
Ja, ja.
Habe ich jeden Morgen das Brot vor mir. Kennst du das?
Ja, ja, darauf hat ja der Neurologe Dr. Perlmutter hingewiesen. Grain Brain, so rum. In Deutschland ein etwas provozierender Titel.
Dumm wie Brot,
ja. Aber nein, ganz so streng würde ich es jetzt auch nicht sehen, aber wo die Richtung hingeht, wissen wir. Wir hatten ja das letzte Mal auch über diese Zusammenhänge gesprochen, ketogene Ernährung, Fasten, Intervallfasten und seine Ursprünge schon bei Hippokrates und im Markus-Evangelium hatte ich es das letzte Mal erwähnt. Bei Jesus, der bei Anfallsleiden und neurologischen Erkrankungen Fasten und Beten empfahl. Wir haben aber in den letzten 20, 30 Jahren der ketogenen Ernährungsforschung aus den Vereinigten Staaten vor allem den Fokus gelegt auf das Thema Zellatmung, auf das Thema Energiestoffwechsel, auf das Thema Oxidation, Reduktion, also das heißt die geringere Oxidationsschäden durch die ketogene Ernährung. Das ist so der US-amerikanische Fokus. Und da eben die Forschung wesentlich dort drüben lag, habe ich es ein bisschen versäumt, im deutschsprachigen Bereich mich umzutun. Und da bin ich doch vor einigen Jahren dann nochmal auf einen Mann gestoßen, der eigentlich eine unglaubliche Pionierleistung geliefert hat für den deutschsprachigen Raum. Das ist der österreichische Internist Dr. Wolfgang Lutz. Mhm. Interessanterweise hat dieser Wolfgang Lutz, ich zeige mal hier sein Buch Leben ohne Brot.
Ah, ist das oder?
Ja, Leben ohne Brot. Das ist zusammen mit dem anderen dann später geschrieben worden, mit dem Professor Jürgen Schole, ja, Regulationskrankheiten. Aber auch er hatte ein Erweckungserlebnis ähnlich wie das ich schon erzählt habe, das letzte Mal von dem Blake Donaldson. Blake Donaldson ist zu seinem väterlichen Freund, dem Direktor des Naturheilkundlich-Historischen Museums. Und der gute Lutz ist nach dem Krieg das erste Mal, man muss sich das jetzt vorstellen, unsere Elterngeneration, das erste Mal nach den Entbehrungsjahren des Krieges und der Nachkriegszeit fahren sie wieder in Urlaub, nicht? Und da gab es die dann zum Toasten nach Italien fuhren. Und die Bildungsbürger sind dann natürlich zum Beispiel nach Südfrankreich gefahren. Oder er ist nach Südfrankreich gefahren und hat sich die Höhlen von Lascaux angeguckt. Und da stand er drin. Damals durfte man da noch rein. Heute darf man nicht mehr rein, weil durch den häufigen Besuch, natürlich durch die Feuchtigkeit und Wärme, gehen die ganzen Farben kaputt. Aber der junge Lutz durfte da noch rein. Und da stand er völlig fasziniert, das beschreibt er in seinem Buch, vor diesen Malereien und sagt, da gibt's ja gar kein Brot. Da gibt's ja nur Bisons, Hirsche. Die haben sich anders ernährt. Und das war der Beginn einer unglaublichen Pionierkarriere, würde ich sagen, nach dem Krieg. Hat dann das Buch geschrieben, immerhin 80.000 in der Auflage. Er ist 2010 97-jährig gestorben, hat also lang gelebt. Und das Interessante an dem Lutz ist, dass er den Fokus nicht wie die US-amerikanische Forschung auf der Zellatmung hat. nicht auf dem Problem des oxidativen Stress, der jetzt durch Zucker ausgelöst wird, und den positiven Aspekten der Ketose, was die Zellenergie, die Zellatmung und so weiter anbetrifft, wie das in den USA der Fall ist, sondern auf die hormonellen Regelkreise. Also das heißt, die Steuerung über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. Und das ist so faszinierend und so unterrepräsentiert in der gesamten Diskussion um die ketogene Ernährung, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, in den nächsten Jahren dazu ein bisschen mehr zu publizieren. Es gibt noch einen, der auf diese fundamentale, ich sag mal, deutschsprachige Wissenschaftstradition um die hormonellen Regelkreise aufmerksam gemacht hat in den USA. Das ist Gary Taubes in seinem Buch Good Calories, Bad Calories. Interessanterweise ist auch das Buch von dem Lutz ins Englische übersetzt, aber um ein weiteres Kapitel eben dieser Zellatmung, dieser Problematik der Sauerstoffunterversorgung in der Zelle, zum Beispiel bei Zucker, durch Warburg-Effekt, Entschuldigung, und dazu gefügt, um den amerikanischen Fokus zu bedienen. Dadurch geht aber wieder relativ dieser Fokus auf die hormonelle Regelkreise zurück.
Was heißt denn das konkret, hormonelle Regelkreise?
Ja, das ist jetzt eben gar nicht so einfach zu vermitteln für einen Laien, oder für die Laien. Wichtig ist, die Zwei-Komponententheorie von Scholle mit einzubeziehen. Die Zwei-Komponententheorie sagt ganz einfach, es gibt katabole aufbauende Prozesse und abbauende Prozesse. Katabole abbauende, anabole aufbauende. Und diese beiden Prozesse im hormonellen Regelkreis werden gesteuert über diese Hypothalamus als signalgebende Steuerungsorgan, Hypophysen Vorder- und Hinterlappen als produzierendes Drüsenorgan und entsprechend auch als produzierendes Drüsenorgan die Nebennieren. Und dieser Regelkreis ist sehr interessant, wenn man ihn im Detail betrachtet, was die Zuckerernährung anbetrifft. Und das haben diese beiden gemacht. Professor Scholle, Veterinärmediziner an der Technischen Universität in Hannover, und dieser Internist aus Salzburg. Und das Interessante dabei ist, dass der Hypothalamus die anabole, also aufbauenden Hormone misst, nicht in seiner einzelnen Hormonsituation. Also er misst nicht Insulin als anaboles Hormon, die Sexualhormone, Testosteron und Östrogene als anaboles Hormon und die Wachstumshormone als anaboles Hormon, sondern er misst die Gesamtheit. Mhm. Und das Tricky dabei ist, dass Insulin nicht vom Hypothalamus gesteuert wird, sondern von der Bauchspeicheldrüse und der Zuckermenge, die im Blut verfügbar ist, um das schnell wegzuregulieren. Das bedeutet, der Hypothalamus misst, auch wenn zu wenig Wachstumshormon und zu wenig Testosteron oder Östrogene da sind, misst er, wenn das Insulin zu hoch ist, die Allgemeinheit der anabolen Komponente als komplett. Und dadurch kommt es zu einer relativen Absenkung der Wachstums- und Geschlechtshormone. Und das haben wir bei Jugendlichen dann, die in die Fettleibigkeit gehen, dass die eine retardierende Geschlechtsentwicklung haben, also Schamhaare wachsen nicht so, Hoden und Penis beim Jungen entwickeln sich nicht entsprechend. Bei den Mädchen kommt es zu einer Verzögerung der Brustentwicklung und so weiter. Und nun kommt etwas, was ganz wichtig ist. Die Natur bricht natürlich dann in dem Wollen zur Reproduktion durch und versucht, diesen Mangel zu kompensieren, damit die fruchtreif werden. Mhm. Und dann kommt es zu einer Gegensteuerung über katabole Hormone. Schauen wir uns mal das Bild von dem Jungen an zunächst, der jetzt nach einer ketogenen Ernährung eine deutliche Veränderung, Sie sehen auch die X-Beine, Plattfüße, Spreizfüße, einfach fehlende Proteine, fehlende Wachstumshormone, dafür nur das anabole Hormon, das eben aber nur Fett aufbaut, Insulin. Und in dem Moment, in dem wir das wegnehmen, entwickelt sich die Beinform normal, entwickeln sich die Geschlechtsorgane wieder besser. Und noch nicht, ein bisschen warten noch.
Das
ist noch ein eigenes Thema, das kommt jetzt. Ich hatte ja schon begonnen. In dem Moment, in dem sich während der Pubertät dann dieses Fruchtbarsein-Wollen des Körpers durchsetzt, muss das hormonelle Regelsystem gegensteuern. Und das macht es durch die Ausschüttung kompensierender kataboler Hormone. Und das ist Cortisol, das ist ein Stresshormon, und T3, T4, Schilddrüse. Und dadurch kommt es natürlich auch in der Pubertät oft zu einer Schilddrüsenvergrößerung und zu entsprechenden Stressreaktionen und zum Teil auch, sehr häufig sogar, Schwangerschaftsstreifen. Nicht? Und das ist analog zu sehen wie beim Cushing-Syndrom. Das Cushing-Syndrom, Morbus Cushing, in Deutsch auch bekannt als Stammfettsucht, zeichnet sich ja dadurch aus, dass um die Fettleibigkeit nur um den Bauch herum entsteht, vor allem durch die überhöhte Ausschüttung von Cortisol. Diese Stammfettsucht gibt es ja auch als sogenanntes Tabletten-Cushing, wenn Cortison genommen wird auf die Dauer, sodass durch diese Cortison-Verabreichung eine Art Stammfettsucht entwickelt wird. Das ist ein ähnliches Phänomen über diese Regelsteuerung. Und auch diese sogenannten Cushing-Patienten entwickeln dann nicht nur eben diesen fetten Bauch, diesen Ring, sondern eben auch, das können wir in dem Bild sehen, entsprechende Schwangerschaftsstreifen. Wir haben ähnliche Phänomene, Hormonregulierungsstörungen in der Schwangerschaft bei Frauen, die zu viel Zucker essen, zu viel Kohlenhydrate essen. Und Sie sehen ganz genau, nach ein paar Jahren Diät, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht so gut die ketogene Ernährung betreiben können wie heute, mit solchen Aminosäurenformen zum Beispiel, hat er Tolles erreicht. Die Strie ist zurückgegangen, also die Schwangerschaftsstreifen. Sie sehen deutlich eine Veränderung in den Geschlechtsorganen. Also,
ist erstaunlich.
Ja, ja. Man kann dem Herrn Dr. Lutz gar nicht genug loben. Und ich bin der Meinung, obwohl er 80.000 Bücher verkauft hat, was für so ein Fachbuch eine sehr hohe Auflage ist, man muss ihn zur Kenntnis nehmen. In ihm steckt noch unglaublich Potenzial, auch in dem Buch von Professor Scholle, der inzwischen ja auch verstorben ist. In den 80er Jahren ist allerdings ein schwer verdaubares Fachbuch, während der Lutz durchaus von einem interessierten Laien gelesen werden kann, wie die 80.000 Käufer ja bewiesen haben. Also es ist inzwischen in der 13. Auflage, auch das ist deutlich, es ist wie gesagt ins Englische übersetzt worden, aus dem Kernfokus seiner zwei Komponenten, Anabol, Katabol, Hormonregulation, herausgerissen. Etwas, was schade ist, denn das ist ja gerade das, was fehlt in den USA. Die Betrachtung dieser Hypophysen, Hypothalamus und Nebennieren Regelmechanismen. Und,
ich höre das auch heute auch zum ersten Mal.
Ja, es ist einfach.
Und du warst mein Mentor.
Ja, ja. Es ist, ich habe das ja auch übersehen gehabt, weil ich mich ja konzentriert habe auf den Teich in Amerika. Mhm. Und wenn du in diesem Wasser schwimmst, dann gibt es dort Haie, dann gibt es dort Rochen, aber es gibt vielleicht keine Forellen. Nicht? Mhm. Und die sieht man dann nicht. Und das ist jetzt eben das, was mir aufgefallen ist, dass selbst in der amerikanischen Ausgabe wiederum der Fokus auf diese Zellstoffwechsel, der ja nicht falsch ist, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Aber es ist zu einseitig. Jetzt diese Störung in den hormonellen Regelkreisen aufgrund einer zu starken Zuckerernährung hinzuzufügen, es bietet uns eine unglaubliche Chance der Neuorientierung in der Hormonbehandlung. Wir machen im Grunde mit einer Hormonsubstitution und selbst naturidentische Hormonsubstitution, machen wir im Grunde Symptomtherapie. Ja, wir müssen die grundsätzlichen Regelkreise wieder in Ordnung bringen und können vielleicht vorübergehend substituieren mit naturidentischen Hormonen. Aber auf die Dauer müssen wir diese Regelkreise in Ordnung kriegen über eine ketogene Ernährung. Und jetzt kommt es hinzu. Das Entscheidende ist ja nun, dass durch diese Zuckerüberfütterung, und Professor Scholle hat das für Hühner nachgewiesen, dass die Reproduktion zunimmt. Die Reproduktion der Hühner nimmt. Jede Bäuerin weiß, wenn sie ein paar Körner Mais hinzufüttert, geben die mehr Eier. Aber, wie beim Cushing-Syndrom, schlechtere Gefäßbildung, schlechtere Knochenbildung und die Hühner sehen fürchterlich aus, die Federn sind schlecht, sie werden fett. Jeder Hühnerzüchter, der in Preiswettbewerben dabei ist, weiß, wenn er sein Huhn artgerecht ernährt, Würmer, Käfer, Scharren, dann haben die schönes Gefieder, dann haben die gute Knochen, dann haben die wenig Fett, dann haben die aber auch nicht die Reproduktionshäufigkeit. Und wenn wir das jetzt mal ranziehen mit Gebärmutterkrebs, mit Eierstockkrebs, die ganzen Brustkrebsarten, die durch diesen Zucker-Insulin-Anabolismus ja gefördert werden, bei gleichzeitiger Senkung von Geschlechtshormonen, das ist eine neue Dimension, die sich hier auftut mit diesem Dr. Lutz. Und ich fühle mich einfach ein bisschen verpflichtet, diese deutschsprachige Tradition wieder aufzunehmen und ein bisschen da sein Erbe nach vorne zu tragen, wie so auf einer Fahne. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, bereits ein Freund von mir, Dr. Rainer Clement, am Leopoldina Hospital in Schweinfurt, hat jetzt eine Studie über meine spezielle Diät bei Krebs gemacht. Und der hat unter anderem auch einen Arzt ausgegraben, Dr. Wilhelm Brüning heißt er, der in den 1941, 1942 bereits Krebs mit ketogener Ernährung behandelt hat. Nicht? Und ich kann es nur nicht genug hinausposaunen. Wir sollten ideologische Widerstände beiseite lassen. Selbst Veganer und Vegetarier können sich ketogen Ernährung, wenn sie es mit meiner Diät machen, weil ich eben eine Aminosäureformel habe, die ihr ideologisches Problem oder ihr ethisches Problem umgeht. Damit haben wir die Kuh vom Eis. Wichtig ist es zu wissen, Zucker im Übermaß, auch durch Kohlenhydrate, die ja in Zucker umgewandelt werden, ist schädlich.
Also das jetzt noch auf den Punkt zu bringen, das heißt wirklich jeder Mensch da draußen, der wirklich in einer Krankheit drinsteckt oder sogar in einem Krebsstadium drinsteckt, kann nicht herauskommen, wenn er weiterhin im Zuckerstoffwechsel drin ist.
Ja, sagen wir es anders. Der Zuckerstoffwechsel ist ein wesentlicher Motor, der diese Erkrankungen treibt. Und nicht der Zuckerstoffwechsel, es ist ein bisschen differenzierter, muss ich sagen. Der übersteigerte Zuckerstoffwechsel über die Jahrzehnte. Dieses ständige Zuckerübergefresse. Ich sage es jetzt mal so deutlich, wie es ist.
Aber ich habe Leute manchmal gemessen über ein Gerät, wo eine Sauerstoffverwertung haben von vielleicht nur 2%. Mhm. Und wenn die wirklich nur ein kleines Stückchen Brot haben, dann sind die 24 Stunden im Zuckerstoffwechsel drin. Mhm. Und andere, wo irgendwie, ich habe jetzt 8% Sauerstoffverwertung, ein paar Stück Brot ist nach einer Stunde weg. Und da bin ich im Fettstoffwechsel. Mhm. Aber diese Leute wollen so tiefe Stoffwechsel haben und ein Brot essen. Ja. Die begünstigen ja nicht den Heilungsprozess, sondern sie sind ja dann im Stressmodus. Sie sind nicht im Heilungsmodus oder im Prozess. Ja. Und das finde ich also unglaublich.
Ja, du sagst jetzt das richtige Wort. Sie sind im Stressmodus. Und ich habe ja vorhin gesagt, in dem Moment, in dem einfach diese anabole Komponente immer mit Insulin als Anabolenfaktor zugemüllt ist, sodass also Growth-Hormons, Wachstumshormone, Somatotropines-Hormon, sind ja alles Namen für dasselbe, und die Testosteron und Östrogene zu niedrig sind, relativ gesehen, kommt es zu einer kompensatorischen Leistung durch den Körper über die Induzierung von Stress. Neben dir, Cortisol. Mhm. Also sie sind permanent im Zuckerstressmodus.
Was ja heißt, es gibt keine Reparaturprozesse im Stressmodus.
Naja, genau. Es gibt, die sind gestört, diese Reparaturprozesse. Wachstumsprozesse, Reparaturprozesse sind gestört, fördern aber gleichzeitig über diese T3, T4 und Cortisolachse eben ein ungesundes Wachstum.
Nicht? Also wenn ich jetzt auch noch die ganze Umweltbelastung heute anschaue, der Stress im Lebensalter, die Hektik, da gibt es ja auch immer mehr oxidative Stressfelder, würde ja eigentlich bedingen, innerhalb dieses Feldes zu leben, macht es einfach noch sinnvoller, die Ernährung umzustellen auf eine antioxidative Lebensweise oder Ernährung, die diese solche Entzündungsfelder wieder reduziert.
Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht wertfrei antworten, denn ich habe immer meine Schwierigkeiten in den Extremen, also Säurebasen, antioxidativ freie Radikale. Wir brauchen alles. Die Natur hat ein asymmetrisch-symmetrisches Fließgleichgewicht. Ja, also ich habe ein bisschen meine Probleme zu sagen, die bösen Säuren, die Säuren im Reich des Bösen, das ist Unsinn. Aber natürlich, wenn ich Säuren in Überlast habe, sind sie ein gesundheitliches Problem. Aber das gilt natürlich auch für Basen. Wir haben Erkrankungen, und das können wir vielleicht mal in einer anderen Sendung besprechen. Wir haben Erkrankungen, die sind sogenannte Redose-Erkrankungen, das heißt, oder Alkalose-Erkrankungen. Und nicht nur Säureerkrankungen. Also hier muss man differenzieren. Ne? Natur will Gleichgewicht. Natur will nicht Ungleichgewicht. Und zu viel Säuren, zu wenig Säuren ist Ungleichgewicht. Zu viel Basen, zu wenig Basen ist Ungleichgewicht. Zu viel Antioxidantien, zu wenig Antioxidantien. Zu viel freie Radikale, zu wenig freie Radikale. Ja. Das sind alles, ich denke, in Gleichgewicht.
Aber Gewicht, diese zusätzlichen Stressfelder sind ja nicht von der Natur gemacht, sondern von uns Mensch gemacht.
Richtig.
Und da müssen wir natürlich irgendwo entgegen.
Ausgleichen. Ja,
genau. Noch kurz zurück zu den Hormonen für die letzten 2-3 Minuten. Leute oder Frauen in Wechseljahrproblematiken, wird sich das auch ein bisschen ausgleichen oder harmonisieren?
Aber doch, selbstverständlich. Nicht nur das. Was habe ich Frauen auf Seminaren gehabt, Ärztinnen, Heilpraktikerinnen, also durchaus naturheilkundlich kompetente Damen, die sind vom Seminar nach Hause, haben 10 Tage die Diät gemacht und haben mich angerufen, das ist ja besser als jede Hautcreme. Ich bin seit 10 Tagen in der ketogenen Ernährung, meine Haut ist um Jahre jünger.
Ja klar.
Ja, das habe ich auch sofort gespürt. Weil ich plötzlich wieder die gewebespezifischen Wachstumsfaktoren kriege, wenn Insulin drunten ist. Dann erkennt nämlich dieses Steuerungsorgan Hypothalamus, hey, es fehlt gewebespezifisch. Und ich kann zugeben, weil die anderen, die Anabole, der Hauptabräumer Insulin weg ist. Und dadurch kann ich natürlich die natürlichen Wachstumshormone entsprechend Geschlechtshormone, und dadurch kann ich entsprechend die Wachstumsfaktoren ganz anders wieder steuern.
Also wir könnten da noch unendlich weiterreden, wenn ich nur jetzt gerade wieder diese 2-3 Wörter von dir aufschnappe und das Krankheitsbild Diabetes gegenüberstelle und mir einfach immer wieder frage, nichts wird gesagt über Ernährung, sondern Insulinspritzen.
Das ist ja auch ein Einnahmefaktor. Ja. Ne?
Und ich hatte mal eine Ernährungsberatung, da kam ein Krebspatient, der wollte einfach eine Ernährungsberatung, hat aber gerade 3 Croissants gegessen, Gipfeli. Zum Frühstück, ich wollte nur schnell messen, wie sein Stoffwechsel ist, war natürlich zu 100% im Zuckermodus, logisch, hat ihm noch nie jemand gesagt, dass er mit Brot reduzieren sollte in seinem gesundheitlichen Miserie.
Nicht nur mit Brot, es geht einfach um die sogenannten Sättigungsbeilagen. Das ist ja, allein das Wort ist ja schon eine große Lüge.
Aber ich habe es auch nicht anders gelernt. Ja. Willst du satt werden, isst Brot, isst Nudeln,
Pizza. Nein, Fett.
Ja, ich weiß.
Ist Fett und Protein, dann bist du satt.
Ja. Na, logisch, klar. Aber es ist schwierig. Übrigens, ein Tadel, du hast mir immer gesagt, ist kein Brot oder und so weiter. Du hast mir das Brot ja erklärt. Wir haben es sein gelassen. Aber meine Frau hat ein Brot gefunden. Und sie macht das aus Kleie.
Ja.
Sie hat ein Rezept gemacht jetzt aus Kleie. Wir haben es auf qs24.tv ein Menü gelegt.
Nochmal.
Was ist es nicht gut?
Ich will nochmal sagen, ess kein Brot. Wenn ich heute einen Krebskranken habe und den schicke ich in eine radikale Diät, wo er A, keinen Hunger leidet, B, genügend Fett hat und C, genügend Proteine, dann bin ich radikal mit den Kohlenhydraten.
Ja.
Wenn ich eine normale Ernährungsweise will, dann bin ich moderat, dann bin ich im Rhythmus und dann kann man auch mal ein Brot und ein dreifach natursaures Brot oder so ein Kleiebrot. Das Klar. ist überhaupt kein Thema. Ja, es ja. ist immer die Frage der Menge. Aber ja. gehen wir doch mal bitte an den Flughafen, an irgendeinen Shop. Was mhm. sehen Sie dort? Was Klar. sieht man dort?
Nur Mistbrot, oder?
Von Das ist nur Weißbrot.
Weißbrot.
Und das kann nicht gesund sein. Genau. Und dann knabbern die Leute von früh bis Abend, haben sie irgendwas im Mund. Zigarette oder Bonbons. Und die Bauchspeicheldrüse kommt nie zur Ruhe. Jetzt muss ja. ich mal Prediger werden. Ja. So geht das nicht. Dieses kleine Organ ist überlastet. Das gesamte Hormonsystem ist überlastet. Ja, gut, man kann sein Auto 25 Stunden am Tag auf 8000 Umdrehungen fahren. Aber dann darf man nicht erwarten, dass es lange lebt.
Ach, danke für dieses abschließende Beispiel, denn das ist uns allen klar, dass das nicht gut ist und gesund ist für uns, sondern eben auch mal tieftourig zu fahren, in der Fettverbrennung hineinzufahren, runterzufahren, Reparaturprozesse dem Körper gewähren, innerhalb von diesem Stoffwechsel und nicht immer ständig auf Hochtouren zu fahren. Also, lieber Heinz, immer wieder toll, deine Beispiele zu hören. Ich bin so glücklich, bist du da und klärst uns heute wieder einmal auf und wäscht uns ein bisschen den Kopf, auch wie eine gesunde Ernährung aussehen sollte oder müsste. Trotzdem müssen wir noch über den hohen Fleischkonsum mal noch reden.
Ja, so, gerne.
Also,
ja.
alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.